Hallo, mein Name ist Rainer Ulrich, ich bin Unternehmer und spreche mit Unternehmern. Disruptive Ideen wirken, wenn sie sich durchgesetzt haben, einfach und logisch. Es scheint, fälschlicherweise, als wäre nur die Idee entscheidend. Wie aufwendig es jedoch ist, einen alteingesessenen Markt zu disrupten und wie das gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Nils Heininger. Nils versucht, mit seinem Startup Sym den riesigen Markt der Brillen für Kurz- und Weitsichtigkeit aufzubrechen. Wie er dabei vorgeht, welche Schwierigkeiten er meistert und welche Learnings er hat, das hört ihr im Folgenden. Viel Spaß! Hallo Nils.
Hallo Rainer.
Freut mich sehr, dass ich zu dir kommen durfte in diesem Fall.
Es ist mir eine Ehre, in deinem Podcast mitwirken zu dürfen.
Man muss ja für die Zuhörer dazu sagen, das ist der erste Podcast, der international aufgenommen wird. Also ich bin heute in Hipsterhauptstadt Berlin und das Thema, was wir heute besprechen werden, ist natürlich, was bespricht man in Berlin? Ein Startup.
Was soll es sonst sein, Rainer?
Nils, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen?
Rainer, sehr gerne. Ich als Hintergrund habe BWL studiert, habe in deiner Heimatstadt einen Doktor gemacht, bin dann in die Beratung gegangen.
Oh, in Wien.
Mhm. In Wien an der WU.
Sehr gut.
Deiner Alma Mater, wenn ich mich nicht täusche.
Bist mir noch sympathischer.
Ein, sehr schön, das geht gut los. Und bin danach in die Beratung gegangen, hatte aber eigentlich immer einen Blick auf Selbstständigkeit und Entrepreneurship. Habe auch während der Doktorarbeit schon den ersten Versuch unternommen, mich mit Freunden selbstständig zu machen, in unterschiedlichen Bereichen, die alle grandios gescheitert sind.
Hab's das gehört dazu.
Ja, das sind, ich denke auch, sind wichtige Erfahrungen. Und habe dann gemeinsam mit einem Freund, dem Tobi, den du ja auch kennst, eine Vermittlungsagentur für Freelancer gegründet, während wir beide auch als Freelance-Berater gearbeitet haben. Das ist, glaube ich, inzwischen 10 Jahre her. Mhm. Und ich habe aber immer noch im Blick gehabt, ein Unternehmen zu gründen, was skalierbar ist, und habe da eben dann vor, jetzt ist es 2,5 Jahre her, mit einem Freund auch aus Berlin gemeinsam Symoptik gegründet, ein hoffentlich disruptives Unternehmen im Optikbereich.
Vielen Dank. Ja, also vorweg, wir wollen heute uns im Besonderen ansehen, wie man versucht, einen sehr, sehr eingefahrenen Markt zu disrupten, wie man so schön sagt. Und oft denkt man sich, ja, das war die tolle Idee und die Zeit war reif und diese Idee hat alles überrollt. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viele Versuche man machen muss, um so einen eingefahrenen Markt einzubrechen, und ich finde, das macht er hervorragend, das wollen wir heute im Besonderen erarbeiten. Wenn du uns vielleicht noch kurz etwas mehr zu Symoptik sagst.
Wir sind ein disruptives Unternehmen im Optikerbereich und haben einen Klickmechanismus entwickelt, der es dem Kunden ermöglicht, innerhalb von Sekunden die Gläser selber einzusetzen und auszutauschen, und das dem Kunden ermöglicht, seinen Rahmen mit unterschiedlichen Gläsern zu verwenden, aber auch die Gläser in ganz unterschiedliche Fassungen einzusetzen. Und das Ganze hat 3 Vorteile. Einmal, dass man eben kombinieren kann, nach dem Baukastensystem unterschiedlich zusammenstellen. Wir haben es aber damit auch geschafft, die ersten Takeaway-Brillen weltweit zu kreieren, und wir sind online wesentlich schneller und einfacher in der gesamten Logistikkette. Unsere Grundidee war eigentlich, dass wir gesehen haben, es gibt überall Lesebrillen zu kaufen. Also der Lesebrillenmarkt hat eine ganz vielfältige Anzahl an Verkaufsstellen, während der Markt für Kurzsichtigkeit oder sonstige Sehschwächen, Weitsichtigkeit, da gibt es als einzigen Verkaufskanal Optiker. Mhm. Die Idee ist von meinem Geschäftspartner Erwan, der mal das Problem hatte, dass er auf dem Weg in den Urlaub seine Brille vergessen hatte und dann eine Lösung finden wollte am Flughafen und sich gedacht hat, es kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Ich habe relativ standardisierte Werte und ich würde gerne jetzt last minute noch eine Brille mir besorgen, und dem aufgefallen ist, das ist einfach nicht möglich. Mhm. Und damals, wir haben damals gemeinsam ein Beratungsprojekt im Tourismus gemacht, haben wir ganz aktiv nach einer Idee gesucht, weil wir gesagt haben, wir würden gerne eigentlich zusammen ein Startup gründen. Und eine der Ideen, die dann auf den Tisch kam, war die Idee zu sagen, ist es eigentlich möglich, im Optikbereich eine Takeaway-Brille, also nicht eine Lesebrille, sondern eine Takeaway-Brille für Kurz- und Weitsichtigkeit zu entwickeln.
Für mich als Nicht-Brillenträger, vielleicht kannst du mir kurz sagen, was ist der Unterschied jetzt zwischen einer Lesebrille und einer Kurzsichtigkeit-Weitsichtigkeitsbrille?
Also eine Lesebrille ist grundsätzlich eine Brille, die auf die kurze Sicht fokussiert, meistens bei älteren Leuten notwendig, und die setzt man dann nur periodisch auf, um eben etwas zu lesen, und setzt sie danach wieder ab, sodass hier wesentlich weniger strenge Anforderungen an die Brille zu stellen sind und sodass das Produkt auch normalerweise so verkauft wird, dass das linke und das rechte Auge die gleiche Dioptrien aufweisen, weil hier eben der exakte Fokussierung weniger von Bedeutung ist.
Das heißt, banal gesagt, jetzt eine Lesebrille trägt man nur kurz oder vorübergehend, und da sind die Anforderungen einfach nicht so streng, und dadurch kann man die Takeaway und...
Richtig, genau. Und deswegen ist der Markt von Lesebrillen und, ich denke mal, Optikerbrillen ein extrem unterschiedlicher. Die Lesebrille bekommt man bei DM für 3 Euro, und von einem Stand kauft man die weg, während die Sehbrille in Deutschland immer noch einen Durchschnittspreis hat, der zwischen 200 und 300 Euro liegt.
Und was ist da die Schwierigkeit? Warum kann man jetzt nicht sagen, man produziert Brillen für Kurzsichtigkeit auf Stange voraus, tausende Stück, und verkauft die dann?
Einmal hat man den rechtlichen Bereich. Grundsätzlich, sobald man eine Brille produziert als Medizinprodukt der Klasse 1, ist in Deutschland die Anwesenheit eines Optikermeisters zwingend erforderlich. Als Produktion gilt eine Anpassung dieser Sehhilfe. Also das Schleifen zum Beispiel der Gläser ist eine Anpassung, und dafür ist diese Anwesenheit notwendig. Wir haben dann aber da mit Anwälten in dem Bereich gesprochen und uns sehr gut informiert, und diese Notwendigkeit ist nicht gegeben bei kompletter Vorproduktion.
Logischer sollte man meinen, ja.
Sodass wir also dann rechtlich schon mal wussten, ja, grundsätzlich, wenn wir eine komplette Vorproduktion dem Kunden anbieten können, können wir das in einer Umgebung, bei der nicht die Anwesenheit eines Optikermeisters erforderlich ist, was natürlich ein ganz zentraler Punkt ist. Denn wenn du bei jedem Point of Sales einen Optikermeister daneben stellen musst, dann bist du viel zu teuer. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein medizinischer, und zwar, es gibt ja unterschiedliche Eigenschaften eines Brillenglases oder einer Personalisierung an den Kunden. Und zwar ist es einmal die Dioptrien. Mhm. Dioptrien hat eine überschaubare Anzahl von Variationen. Also normalerweise insgesamt würde die gehen, ich sage mal von, ganz grob gesagt, von plus 10 bis minus 10 Dioptrien.
Wobei ich jetzt einmal annehmen würde, dass wahrscheinlich 90% innerhalb eines gewissen Bereiches sind, von minus 4 bis plus 4 oder irgend sowas.
Ganz richtig. Also wahrscheinlich nicht ganz 90, aber du hast völlig recht, es gibt gängige Dioptrien.
Man könnte sagen, man lässt die nicht gängigen weg.
Und genau so haben wir es auch gemacht. Dann gibt es den Bereich, sodass wir gesagt haben, Dioptrien, das können wir grundsätzlich mit einer überschaubaren Anzahl von Lager vor Ort abbilden. Man muss dann noch sehen, und da komme ich dann gleich dazu, dass bei einer Sehbrille das linke und das rechte Auge natürlich oft unterschiedliche Dioptrien aufweisen, sodass wir da nochmal zu einer Produktherausforderung kommen, da komme ich gleich. Aber jetzt erstmal sozusagen der medizinische Punkt, Dioptrien grundsätzlich mit einer überschaubaren Anzahl von Lager abbildbar. Der zweite Aspekt ist Hornhautverkrümmung. Mhm. Hornhautverkrümmung ist zum Glück nicht sehr verbreitet, oder zumindest ist es so, dass eine medizinisch notwendige Korrektur der Hornhautverkrümmung nur etwa bei 10% der Brillenträger vorliegt.
Okay.
Sodass wir gesagt haben, Hornhautverkrümmung können wir nicht abbilden, weil Hornhautverkrümmung setzt sich aus zu vielen Variablen zusammen. Wenn man das dann noch kombiniert mit der Dioptrien, dann hat man eine zu große Anzahl von Möglichkeiten. Das können wir nicht, aber wir müssen es auch nicht können, weil wir immer noch in einem 90%-Bereich liegen.
Ich glaube, das ist, was du gerade beschreibst, ist ja ein extrem wichtiger Punkt in einer der vorigen Folgen, die ich übrigens sehr empfehlen kann, über Digitalisierung mit dem Lorenz Ettmeier. Haben wir darüber gesprochen, dass man versucht, wo ist jetzt der Punkt zu finden, wo man kurzfristig den meisten Nutzen aus einem digitalen oder vereinfachten Produkt schlagen kann. Das heißt, genau diese Fragestellungen, die du da beschrieben hast, versucht man jetzt alle Feinheiten und alle Sonderfälle und so weiter abzubilden. Das ist natürlich dann nicht möglich mit einem standardisierten Produkt, sondern einfach diesen Prozess, den du beschreibst, wo man sagt, okay, das sind die Produkte, die machen 80% und die kann ich jetzt abbilden und deutlich günstiger und besser produzieren und dadurch den Markt disrupten.
Genau, also das war für uns auch das Entscheidende, dass wenn wir uns anschauen, was wir von der Stange anbieten können als Lösung, dass wir einen relevanten Anteil des Marktes abbilden können. Und dann komme ich zum letzten Punkt, das war sozusagen diese Anfangsüberprüfung, die wir machen mussten. Der letzte Aspekt, der im Brillenpass dann auch noch abgebildet ist, ist die Pupillendistanz. Und die hat uns zunächst mal Kopfschmerzen gemacht, denn wenn man vorproduziert, kann man natürlich nur mit einer standardisierten oder einer Durchschnittspupillendistanz arbeiten.
Das heißt, banal gesagt, es gibt irgendwie drei Kriterien für eine Brille. Das heißt, das eine ist die Dioptrien. Die sind pro Auge unterschiedlich. Das zweite ist noch eine Hornhautverkrümmung. Da habt ihr gesagt, die lasst ihr einfach weg. Und das dritte ist noch eine Pupillendistanz. Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht darauf eingehen, was das technisch genau heißt, aber das ist noch einmal eine Variable, die dazu führt, dass man das Glas anders schleifen muss.
Ganz richtig. Und in dem Bereich haben wir mit Augenärzten und Optikern zusammengearbeitet und haben eben analysiert, wie wichtig ist diese Pupillendistanz bei niedrigeren Dioptrienwerten, denn wir bieten nur niedrige Dioptrienwerte ab und um es vereinfacht zu sagen, je höher der Dioptrienwert, desto wichtiger die Pupillendistanz. Okay. Und in den unteren Bereichen von Dioptrienwerten ist es so, dass die Pupillendistanz eine nachgeordnete Rolle hat. Und wir haben das mit Studien, die wir gefunden haben, analysiert und haben herausgefunden, dass wenn wir mit einer in der Bevölkerung durchschnittlichen Pupillendistanz arbeiten, wir in der vorgeschriebenen oder empfohlenen EU-Norm für das Optikerhandwesen 95% der Kunden abdecken können.
Sehr gut. Das heißt, was du gerade sehr gut beschrieben hast, ist der Prozess, wenn man sagt, wir wollen ein Brillen-Startup machen, wir wollen den Markt der Brillen disrupten, dadurch, dass wir sie standardisiert und deutlich günstiger und auch schöner machen können und nicht mehr in Anwesenheit eines Optikers kaufen, was ja ein großer Kostenpunkt ist, der gesagt, okay, das ist der Dioptrienbereich, den können wir ganz gut abbilden, die Hornhautverkrümmungen lassen wir weg und bei der Brillendistanz arbeiten wir mit einem Durchschnitt und damit ist der Markt geschrumpft von 100% auf 70-80% wahrscheinlich.
So ist es, genau. Und das Ganze kombinieren wir dann stets mit einer Scharfsehgarantie, sodass man, wenn wirklich jetzt Extremwerte vorliegen bei einer Pupillendistanz, die das Tragen wirklich unangenehm machen sollten, was ehrlich gesagt so gut wie nie vorgekommen ist bei uns, dann hat der Kunde das Recht auf einen kostenlosen Austausch der Gläser mit komplett personalisierten Gläsern.
Also ich fasse nochmal zusammen, ihr habt gesagt, ihr wollt den Markt der Brillen, der im Moment eben in Handarbeit gemacht wird, disrupten. Aus dem Grund nehmt ihr euch die 70-80% des Marktes raus, wo sich das machen lässt, also wo es standardisierbar ist. Und damit ihr es wirklich als Takeaway-Brille machen könnt, habt ihr den Rahmen von den Gläsern entkoppelt mit einem Klickmechanismus, damit man die Lagervielfalt nicht so weit aufbaut, dass es nicht mehr praktikabel ist.
Ganz richtig, ganz richtig.
Sehr gut. Und dann habt ihr gedacht, ihr seid jetzt fertig, oder?
Das war die Hoffnung. Das war die Hoffnung, weil wir auch sehr schnell eine sehr große Supermarktkette in Deutschland davon von dem Produkt überzeugen konnten und mit denen ein Pilotprojekt vereinbart haben in verschiedenen Regionen Deutschlands mit ca. 30 teilnehmenden Märkten, wo eben dann unsere Displays dargestellt wurden und für den Kunden erhältlich waren. Und diese Supermarktkette hat über 10.000 Dependancen in Deutschland und das Excel-File, wo man sich ausrechnet, wenn man dann ein oder zwei Brillen pro Tag verkauft bei den 10.000 Standorten, das hat natürlich viel Freude gemacht.
Das war ziemlich geil, ja.
Aber wie es ganz oft so ist, war die Freude am Ende etwas geringer.
Ich spreche mit vielen Unternehmern und vielen Startup-Leuten und diese glasklaren Erfolgsgeschichten, wo man sagt, okay, erster Versuch, das machen wir so und bumm, das funktioniert, das ist ganz selten. Das sind die, von denen man liest oder man liest vielleicht nur die verkürzte Form. Aber ich finde, genau das ist das Spannende an der Story, wie ihr eben dran geblieben seid.
Richtig, ich glaube, das macht Unternehmertum aus, dass man Sachen versucht, mit Sachen scheitert und dabei den Blick hat, was kann man in einer anderen Richtung machen, wo kann man anders abbiegen, um die Eigenschaften oder die Marktinsights, die man gewonnen hat, dann auf eine andere funktionierende Weise zu nutzen. Und damit nimmt man das Ergebnis dieser Phase auch schon ein bisschen vorweg. Ich würde gar nicht sagen, dass wir die Möglichkeit, Takeaway-Brillen anzubieten, abgeschrieben haben. Aber in dem Pilot-Umgebung, Environment, wie ich gerade sagen wollte, ist immer schlimm, wie viele Anglizismen sich einschleichen, hat das nicht gut funktioniert. Ich glaube, ich kann die Gründe sehr schnell zusammenfassen. Also wir glauben, nein, ein Supermarkt ist nicht die ideale Umgebung, auch für ein Impuls-Modeprojekt. Und ein großes Problem, was wir hatten, ist, dass die Betreuung der Displays zu aufwendig war. Wir haben unterschätzt. Mhm. Es ist, sagen wir.
Also quasi dort Ordnung zu halten. Richtig. Da nimmt man eine Brille runter und zwei Gläser und dann gibt man es falsch wieder zurück und dann ist das ein Sauhaufen irgendwann und dann kauft dort keiner mehr was.
Ganz genau. Und wir wollten ja die Interaktion mit unseren Produkten. Bloß sind wir davon ausgegangen, dass die Verantwortung der Pflege des Displays beim Markt liegt. Mhm. Es ist manchmal sehr interessant, an welchen Sachen es scheitert, denn wir hatten unheimlich viele Detailgedanken uns gemacht, die sozusagen ein Problem sein könnten. Und am Ende war in unseren Augen das Größte ein Problem, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten.
Also im Prinzip, dass der Supermarktmitarbeiter gesagt hat oder die Supermarktmitarbeiter haben gesagt, ja, das ist nicht unsere Baustelle, das müsst ihr selber in Ordnung halten.
Genau.
Was natürlich wieder nicht praktikabel ist bei so vielen Märkten.
Das war nicht praktikabel. Wir haben dann natürlich das genauer analysiert und gesagt, wie lange dauert es im Durchschnitt, bis so ein Display in einem Zustand ist, wo der Kunde nicht mehr begeistert kaufen würde und das hätte eine Pflegeintensität bedeutet, die wesentlich zu kostenaufwendig gewesen wäre.
Dann hat man den Kostenvorteil wieder verspielt.
Richtig.
Okay, also das heißt, die Takeaway-Lösung im Supermarkt war es nicht. Wie seid ihr dann weiter vorgegangen?
Wir haben, abgesehen davon, dass das natürlich, das ist ein längerer Prozess. Wir haben natürlich dazwischen viele Stellschrauben. Wir haben zum Beispiel am Anfang festgestellt, dass die Kunden, weil wir ein sehr disruptives Produkt haben, weil das Austauschen von Brillengläsern und die Möglichkeit, Brillengläser in unterschiedliche Rahmen einzusetzen, die ja auch noch sehr unterschiedlich aussehen und damit erstmal in der Vorstellung eigentlich schwer ist zu realisieren, dass diese Gläser alle in diese ganz unterschiedlichen Rahmen passen, haben wir gemerkt, dass es auch sehr nicht leicht ist, dem Kunden unser Konzept so zu vermitteln, wie es notwendig ist. Also
das ist ja oft ein besonderes Problem in so arrivierten alten Märkten, überhaupt den Kunden zu vermitteln, dass es einen neuen Weg gibt, das zu tun. Ich denke jetzt an einen Beispiel, das jetzt auf den ersten Blick etwas weit hergeholt scheint, aber wenn man sich überlegt, wie der Online-Musikmarkt disrupted wurde, da war man gewohnt, CDs zu kaufen. Und dann gab es erste Projekte, die vor, weiß nicht, 20 Jahren, die versucht haben, so zu agieren wie Spotify.
Ja.
Das heißt, ein Abo-Dienst und du zahlst einmal fix und kannst dann hören, was du willst. Das wurde überhaupt nicht angenommen, weil die Kunden waren gewohnt, Songs zu kaufen. Und durchgesetzt hat sich dann der iTunes Store vorübergehend, wo man Songs kaufen konnte. In Wirklichkeit ist man inzwischen beim Abo-Modell, weil es online einfach viel, viel mehr Sinn ergibt. Es hat überhaupt keinen Sinn, einen Song spezifisch zu kaufen. Es bringt ja nichts. Aber es braucht einfach oft eine gewisse Zeit, bis eine Idee auch beim Kunden ankommt.
Da bin ich völlig bei dir und ich finde es auch manchmal fast erstaunlich, wie lange es dauert, bis eine eigentlich überlegene Idee vom Markt übernommen wird. Also wir hatten gerade mit einem Freund, hatte ich neulich die Diskussion, wir haben, als wir zusammen studiert haben, zu dem Zeitpunkt in Passau, hat eine Videothek aufgemacht und der Freund von mir meinte, also was für eine schwachsinnige Idee, eine Videothek, also ich kann jetzt schon Filme online runterladen. Und ich meinte, ja, mal schauen, weil der Kunde ist...
Bei Jahre geht's noch, ja?
Und ich bin 15 Jahre später nach Berlin gekommen und hatte um die Ecke noch eine Videothek, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wer da noch hingegangen ist. Aber die Anpassungen sind oft nicht so schnell, wie man manchmal das sich wünschen würde. Auch.
Und das ist natürlich in so einem medizinischen Bereich wie bei dir natürlich besonders schwierig, ne? Weil es will jetzt auch niemand was riskieren mit seinen Augen. Völlig also richtig. Es will natürlich niemand sagen, ich kaufe mir jetzt eine Brille, die ist billiger, aber vielleicht schlechter und dann werden meine Augen schlecht. Das will niemand machen und man ist gewohnt, dass man das bei einem Optiker kauft, der trägt einen weißen Kittel, nehme ich an, und das ist eine respekteinflößende Berufsgruppe und dort bekommt man was maßgeschneidert und jetzt soll ich das gleiche Ding im Supermarkt kaufen. Und da war wahrscheinlich auch der Sprung ein bisschen zu stark, ne? Und das war dann der nächste Ansatzpunkt.
Gebe ich dir völlig recht mit der Analyse, gebe ich dir völlig recht. Nur um den einen Punkt, nur weil wir gerade dabei sind, es ist sozusagen ein Gerücht oder eine Fehlannahme, die sich sehr hält in der Welt, dass schlechte Brille zur Verschlechterung der Augen führen. Das ist eigentlich nicht der Fall. Eine schlechte Brille ist auf keinen Fall empfehlenswert und kann auch zu Kopfschmerzen führen. Und also eine gut eingestellte Brille ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Bloß die Annahme, dass eine schlechte Brille zu Verschlechterung der Augen unserer Sehfähigkeit führt, ist nicht so.
Ist ein guter Verkaufsschmäh wahrscheinlich.
Ja, ja, richtig. Das war vielleicht ein auch zu schneller Schritt für den Markt. Da gebe ich dir völlig recht. Deine Frage war, was haben wir dann gemacht? Und die Antwort ist, wir sind vorher schon parallel in unterschiedliche Richtungen gegangen. Was wir einmal gemacht haben, ist anzuschauen, welche Bereiche, also wenn Supermarkt kein guter Offline-Kanal ist, was ist ein guter Offline-Kanal? Und da haben wir als Kriterium gesagt, was für uns wichtig wäre, ist der Aspekt Vertrauensbildung und der Aspekt Betreuung. Und was wir dann gefunden hatten, ist ein Partner, der für uns relativ ideal erschien, nämlich eine sehr große Apothekenkette. Und mit dieser Apothekenkette waren wir sehr weit in Verhandlungen. Der Pilotprojekt war sozusagen geplant in den Grundzügen. Und dann ging es eigentlich nur noch um Feinheiten und dann gab es da gewisse Wechsel im Management und dann waren wir da kein strategischer Fokus mehr. Also auch solche Sachen, muss man sagen, erlebt man als Unternehmer eben sehr oft, dass sich Sachen anbahnen, die enorm vielversprechend aussehen und man sehr viel Zeit darauf verwendet und plötzlich sie sich in nichts auflösen.
Ist mir völlig unbekannt, hatten wir noch nie.
Aber grundsätzlich war das natürlich die Überlegung, welche anderen Offline-Kanäle bespielen wir. Wir sind zum Beispiel auch zu Kontaktlinsenzentren gegangen, wo wir die Brille dann, wo du auch wiederum die Vertrauensbildung hast und die Betreuung und aber gleichzeitig eben hier vorrangig unseren Kostenvorteil wir dann ausspielen konnten. Gleichzeitig, und das ist jetzt vielleicht der wichtigste Bereich des strategischen Wechsels, haben wir gemerkt, dass wir natürlich auch online unheimliche Vorteile haben. Und zwar, die liegen für uns in zwei Bereichen. Einmal grundsätzlich im Produkt, diese Fähigkeit, den Rahmen und Glas auszutauschen, ermöglicht dem Kunden natürlich eine unheimliche Produktvielfalt, weil er die Produkte kombinieren kann.
Klar.
Kastensystem, ne? Also ich habe verschiedenfarbige Sonnenbrillengläser, transparente Gläser, dazu drei Rahmen und plötzlich habe ich 15 Möglichkeiten, die Brille zu kombinieren, was an sich natürlich schon eine Produktinnovation für den Kunden ist, die es so noch nicht gab und wie gesagt haben, die wir auch gemerkt haben im Umgang mit Kunden, für den Kunden spannend ist. Das zweite bei online, was wir gesehen haben, was spannend ist, ist, dass online so funktioniert als Vertriebskanal, dass dem Kunden der Rahmen zugeschickt wird, er den Rahmen anprobiert.
Also bei den Dingen, die jetzt als Brillen online verkauft werden. Also nicht euer System, sondern wenn man jetzt heute eine Brille online kauft, dann lässt man sich den Rahmen zuschicken, wenn einem gefällt, schickt man zurück und
dann beginnt wieder sozusagen ein manueller Prozess.
Ne? Und dadurch ist online jetzt nicht wahnsinnig viel billiger wahrscheinlich.
Nein, das ist nicht wahnsinnig viel billiger und es ist ein relativ umständlicher, sehr logistiklastiger Prozess. Die Brille wird dreimal hin und her geschickt und Der Kunde hat dann nach 2-3 Wochen seine Brille und hier haben wir gesagt, das können wir gerade für diesen vorproduzierten Bereich können wir das natürlich viel schneller und viel besser. Denn für diese Bereiche, die wir vorher besprochen hatten, die wir ja für Takeaway definiert hatten, haben wir das Lager vor Ort. Und damit sind wir bei Amazon, also nachdem wir, wo wir auch, muss ich sagen, etwas stolz drauf sind, die erste Takeaway-Brille der Welt.
Also man kann euch jetzt, wer jetzt schnell eine Brille kauft, kann auf Amazon, und dann bitte weiterhören, kann auf Amazon eingeben, Sym-Brille, und kann sich dort eine Brille konfigurieren und nach Hause schicken lassen.
Und bekommt die per Prime in 24 Stunden.
Wahnsinn. Cool. Das ist schon geil.
Da sind wir eben auch die Ersten, die das gemacht haben. Und dadurch ist unser Fokus mehr in den Online-Bereich gegangen. Das ist, hat auch gut funktioniert. Amazon hat wieder eigene Herausforderungen, denn wir arbeiten in einem Bereich, der für die Algorithmen von Amazon nicht unproblematisch ist, denn alles, was Brille oder Sonnenbrille als Suchbegriff ist, konkurrieren wir natürlich mit Unternehmen.
Mit riesigen Konzernen, mit wahnsinnigen Marketingbudgets.
Richtig. Und auch mit einer Kundenrelevanz, die Amazon ja, ne, also zu Recht sozusagen festlegt. Die meisten Leute, die Sonnenbrille eingeben, wollen auch zu einer Ray-Ban-Seite gelinkt werden.
Klar.
Und das ist natürlich sehr, sehr schwer, sich so zu positionieren, wie wir am liebsten positioniert wären. Aber da möchte ich gar nicht so detailliert drauf eingehen. Aber zumindest das hat schon mal gut funktioniert. Und dann kam ein nächster Schritt. Und ich glaube, hier kann ich auch wieder den Namen sagen, weil wir in einer offensichtlichen Kooperation stehen. Es gab die Entscheidung von Cdiscount. Cdiscount ist der zweitgrößte E-Commerce-Player in Frankreich. Also eine Plattform, die Amazon ähnlich ist und auch einen Umsatz macht von über 4 Milliarden Euro. Also wirklich ein sehr großer Online-Player. Und dieser Player hat sich entschlossen, auch in den Optikbereich einzusteigen. Und wir haben den Pitch gewonnen durch unseren Klickmechanismus, durch unsere Möglichkeiten, die traditionellen Brillensystemen überlegen sind, haben wir den Pitch genommen, der exklusive Anbieter von Brillen bei Cdiscount zu werden. Und ja, das ist ein Bereich, da sind wir dran. Auch hier haben wir wieder, wie in jedem Bereich, muss man sagen, auch da dachten wir, das wird jetzt direkt durch die Decke gehen. Oder dachten, zumindest hofften wir. Und ja, auch da musste man dann erstmal feststellen, dass unser Produkt sehr speziell ist, die Plattform von Cdiscount gewisse Herausforderungen hat, unser Produkt in der Customer Journey so darzustellen, wie das aus unserer Sicht wünschenswert ist, und beim großen Konzern auch dann diese Innovationsgeschwindigkeit sicherlich auch berechtigtermaßen dann manchmal etwas langsamer ist, als man das vielleicht am Anfang auch erhofft hatte, aber das ist für uns immer noch eine absolut strategische Priorität, diese Zusammenarbeit. Hier sind wir jetzt gerade dabei, mit einem anderen Berliner Startup unsere Kräfte zu bündeln, die ein sehr innovatives, die kommen aus der Gesichtsbiometrie und sind sehr gut daran, Gesichter 3D zu messen. Und diese Fähigkeit nutzen sie jetzt im Optiksegment für Virtual Try-On, also für das virtuelle Anprobieren von Brillenrahmen, was es zwar schon länger gibt, aber in dieser traditionellen Variante immer hieß, dass egal wie groß das Gesicht oder die Brille ist, es passt. Es wird einfach passend gemacht.
Also kurz für die Zuhörer vielleicht, um es zu verdeutlichen, das ist eine Software, die ähnlich funktioniert wie die unseligen Snapchat-Filter oder so. Also man hat da sein Gesicht und dann, anstatt dass man sich lustige Ohrwaschen verpasst oder ein Clown-Kostüm oder sonst was, kann man sich da virtuell eine Brille aufsetzen. Und das Entscheidende daran ist aber, dass das jetzt so weit weiterentwickelt wurde, dass das auch von den größten Relationen realistisch ist, also wenn die Brille zu groß oder zu klein ist, dass man es erkennt.
Ganz genau. Und sogar so weitgehend, dass die Brille deinen Nasensteg, die Breite deiner Nase kennt und die Produkte, die für diesen Konfigurator oder für diesen Virtual Try-On verwendet werden, werden 3D gescannt, sodass diese Software sehr genau dann errechnen kann, auch auf welcher Höhe die Brille in deinem Gesicht sitzt. Also eine ganz tolle Software und mit dieser Firma arbeiten wir jetzt zusammen und werden hier jetzt die Customer Journey für C-Discount nochmal wesentlich verbessern. Und
das wäre natürlich ein ganz sensationeller Schritt, weil das führt dazu, dass im Onlinehandel wahrscheinlich im Regelfall dieser erste Schritt, dass man sich einen Rahmen zusenden lässt, um dann beizumerken, dass einem vielleicht doch nicht passt,
ja,
weil der Kopf zu breit oder zu schmal ist oder sonst was, dass man sich das spart. Man kann das gleich probieren.
Also es ist völlig richtig, denn das ist genau ein ganz großes Problem des Online-Handels bei Brillen, dass ganz oft die Brillen zurückgeschickt werden, weil sie dem Kunden einfach nicht stehen. Also weil sie falsch sitzen, weil sie breiter sind, schmaler als erwartet, zu hoch, zu tief sitzen. Und da kannst du dann die Conversion Rate wesentlich erhöhen, wenn du eben einen vernünftigen Vorfilter hast. Und das Ganze kriegt auch noch ein positiv spielerisches Element, denn diese Instagram-Filter, das ist ja eine Sache, die der Kunde inzwischen sehr viel angenommen hat und mit den Katzenöhrchen und Katzenzungen, das ist ja enorm beliebt. Und da kannst du natürlich auch marketingtechnisch den Kunden sehr gut abholen, weil so, wenn du da in deine Kamera schaust und unterschiedliche Rahmenmodelle laufen durch und du kannst die Sonnenbrillengläser dann dir noch farblich anpassen. Das ist eine sehr spielerische und positive Komponente.
Ist klar. Das heißt also, ich rekapituliere, ihr habt ursprünglich versucht, am Point of Sale als Takeaway die Brille zu verkaufen. Das hat aus verschiedenen Gründen nicht so gut funktioniert. Seid dann eigentlich, wie man heute denken würde, online first zu denken, seid dann eigentlich erst online gegangen, weil natürlich das bei einer Brille nachvollziehbarerweise noch immer schwieriger ist, wenn man es nicht anprobieren kann. Seid auf Amazon gelistet, da gibt es einen eigens für euch entwickelten Konfigurator, also das kann man jetzt
genau, bestellen. Also so, um das sozusagen leicht einzuschränken, Amazon hat in diesem Moment, als wir diesen Vorschlag mit Amazon besprochen haben, Brillen anzubieten, ist Amazon gerade in eine Richtung von Personalisierung von Produkten gegangen und in eine Konfiguratorlogik und hat sich dann entschlossen, im Rahmen unserer Zusammenarbeit diesen Konfigurator als Pilot für unsere Brillen zu machen, sodass hier eben nicht nur Werte ausgewählt werden können wie Größe oder Farbe und dann kommt ein Bild, sondern man einen bestehenden Brillenrahmen bei uns hat und dann, wie man es von anderen Produktkonfiguratoren wie zum Beispiel im Autobereich kennt, dann, wenn man auf eine Brillenglasfarbe tippt, sich das Glas der Brille anpasst.
Und das heißt, ich kann sagen, ich möchte diesen Rahmen und ich möchte rechts 3 Dioptrien und links 2 Dioptrien, ja, und schattiert und
alles. Richtig, genau, ja, ja.
Okay, und dann seid ihr noch bei C-Discount gelistet, wo es ein Ende.
Richtig, nicht nur gelistet, sondern da exklusiv, genau, ja.
Also ihr seid exklusiv und jetzt arbeitet ihr daran, diesen Anprobierprozess noch online zu gestalten, damit der Punkt, der einen an Online-Kauf vielleicht oft noch hindert, dass man sich die Brille nicht zuschicken lassen will, um dann zu merken, die ist mir zu groß oder zu klein, dass der wegfällt.
Genau. Genau, und wollen auch in diesem Rahmen die gesamte Customer Journey, also im Moment funktioniert unser Shop so, dass unsere Produkte eingestellt sind auf der Infrastruktur von C-Discount und wir wollen jetzt eine White-Label-Lösung entwickeln, was heißt, also wir kreieren unseren eigenen Verkaufskanal und integrieren den dann in die Umgebung von C-Discount.
Man sieht daran, wie schwierig es ist oder wie viele Wege man versuchen muss, um so einen bestehenden Vertriebsprozess zu disrupten, der eigentlich, wie es scheint, sehr, sehr überreif ist. Und nachher sieht man wenn man die Geschichte liest, denkt man sich, ja, die haben halt diese tolle Idee gehabt mit den Klicks und verkaufen die Rahmen und die Gläser separat und das ist natürlich viel, viel günstiger und viel, viel besser und das ist ja eigentlich ganz logisch. Aber wie viel Arbeit da dahinter steckt, das zu etablieren, das sieht man dann.
Also absolut, es ist für uns auch, ich denke, wir haben im Grunde genommen, haben wir so relativ viele Winkel. Das ist fast auch für uns manchmal ein Problem gewesen, und den zu sagen, wo legen wir eigentlich den Fokus hin? Denn wir sind durch diese Vorproduktion der Gläser zum Beispiel, haben wir einen Preisvorteil. Also wir sind die günstigste Brille am Markt. Mhm. Ne? Also, und zwar unter gewissen Qualitätsprämissen. Also es gibt bei einem großen Konkurrenten gibt es Lockangebote, die wesentlich günstiger sind. Aber da haben die Gläser dann keine Spezifikation, wie der Kunde sie am Ende normalerweise auswählt. Stichwort so Entspiegelung, Verdünnung etc. Und also bei vergleichbaren Qualitätsstandards sind wir nicht im Grunde genommen, sondern die günstigste Brille gerade am Markt.
Und zwar mit großem Abstand. Mit
großem Abstand. Gleichzeitig bieten wir dem Kunden diese Mix-and-Match-Möglichkeit, was es noch nicht gab. Ne? Also und zwar, wir sagen da funktional, also du hast einen Brillenrahmen und sagst, Mensch, jetzt möchte ich an den Strand gehen und klickst dir Sonnenbrillengläser rein oder sagst, jetzt, es gibt Leute, die tragen nicht gerne Gleitsicht. Ich meine, ganz kurz für die Leute, die das nicht kennen, Gleitsicht ist eine Kombination einer Brille für Weit- und Nahsicht. Also das ist vorrangig für ältere Leute, die auf die Weite nicht scharf sehen, aber auch Probleme haben, auf die Kürze zu lesen, sodass sie zwei unterschiedliche Felder im Brillenglas haben. Und das mag nicht jeder, sodass man hier auch bei uns die Möglichkeit hat zu sagen, ich wechsle einfach zwischen meinem Kurz- und Weitsichtglas. Wenn ich lese, setze ich jetzt ein Weitsichtglas ein. Also das ist die funktionalen Möglichkeiten, die es vorher für den Kunden noch nicht gab. Dann haben wir die modischen Möglichkeiten, ne? Das so für jeden Moment eine Brille.
Ja, aber das ist ja ein nicht ganz unwesentlicher Punkt. Also ich weiß, ich habe 5 Sonnenbrillen herumkugeln irgendwo fürs Radfahren und Sport und so weiter. Aber all diese Varianz hat ja ein typischer Brillenträger nicht, weil man kauft sich halt nur mal nicht so leicht 5 Brillen um je 300 Euro, damit man verschiedene Brillen hat und diese Möglichkeit eröffnet sich dann.
Also völlig, völlig richtig. Und also unsere Mitarbeiterinnen im Office wechseln begeistert und passen ihre Outfits an ihre Brillenrahmen, an ihre Outfits an. Und man muss sich denken, es gibt ja eigentlich kaum was Zentraleres als den Brillenrahmen, den man im Gesicht trägt. Ne? Und trotzdem hat jeder eben zwar viele Paar Schuhe, viele Paar Hosen, Pullis, Jacken, aber fast alle haben nur ein, manche zwei Brillen.
Aber genau das, was du ansprichst, dass es eben so zentral ist, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits begünstigt euch das sehr stark, weil der Kunde mit euch zu leistbaren Konditionen viel, viel mehr Varianz hat. Zum anderen ist es aber natürlich ein großes Hemmnis, dass Leute sehr, sehr konservativ macht, weil ich mache jetzt keine Versuche mit etwas, was ganz zentral in meinem Gesicht ist, und das ist wahrscheinlich auch das Schwierige beim Verkaufen, dass man sehr viel Vertrauen aufbauen muss.
Also gebe ich dir vollkommen recht. Also eine Brille hat einen, wie wir auch vorher gesagt haben, im Kontext der Apotheken, ne, einen ganz relevanten Vertrauensaspekt. Mhm. Und auch das ist zum Beispiel im Rahmen unserer Preisführerschaft oft gar nicht leicht, weil unter einer Preis-Qualitäts-Hypothese man gerne mal annimmt, wenn diese Brille ein Sechstel des Preises kostet wie bei meinem Optiker,
kann's nix sein.
Kann das nicht die gleiche Qualität sein. Kann ich Ihnen versichern, ist es. Also unsere Brillengläser sind aus einer Fabrik in Indien, die eine Tochtergesellschaft des größten Gläserproduzenten der Welt ist und damit völlig standardisierte Qualitätskriterien hat.
Das heißt, es ist effektiv wahrscheinlich sogar dasselbe oder es ist, nicht es dasselbe, ist aus demselben Produkt?
Völlig, völlig. Also das sind genau die gleichen Gläser, die als Rohling hier bei den Optikern landen, sind in unseren Gläsern drin. Bei uns mit als Standard mit einer starken Verdüngung, mehrfachen Entspiegelung und Lotus-Effekt, was viele Optiker nochmal eben extra berechnen, damit sie eben günstige Preise erstmal anbieten können und dann im Laufe des Gesprächs, Verkaufsprozesses sozusagen die Brille am Ende dann doch bei einer guten Marge landet.
Es ist überall dasselbe.
Ja.
Wie ist es mit der Werbung? Also Ich stelle mir das jetzt relativ schwierig vor, weil so ein Brillenträger hat wahrscheinlich dieselbe Brille 3-4 Jahre lang.
Ja.
Es ist auch nur ein gewisses Segment der Bevölkerung, das überhaupt jetzt sich vielleicht für eure Produkte interessiert. Also der Markt ist riesig, ja. Aber ich weiß nicht, ob jetzt ein sehr, sehr konservativer Mensch zum Beispiel da die richtige Zielgruppe ist. Also,
ja.
Also worauf ich hinaus will, es ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, mit der Werbung überhaupt Leute anzusprechen, die gerade eine Brille brauchen und die dafür empfänglich sind.
Ja.
Also es gibt, ich weiß nicht, sagen wir 50% der Bevölkerung sind überhaupt Brillenträger, das kann man wahrscheinlich in Facebook-Algorithmen und so weiter nicht so wirklich herauslesen, würde ich jetzt mal annehmen. Die brauchen dann nur alle 3 Jahre eine neue und davon wiederum nur ein modebewusstes oder preisbewusstes oder wie auch immer Subklientel. Das heißt, ich weiß nicht, jeder Hundertste, der die Werbung sieht, ist überhaupt eine relevante Zielgruppe wahrscheinlich.
Also ich meine, wir sind, glaube ich, eigentlich in einem Bereich, der da fast noch günstig ist, denn es gibt ja kaum ein Produkt, was so verbreitet ist in der Bevölkerung wie eine Brille. Ne? Also ich meine, so etwa die Hälfte der Bevölkerung hat eine Brille in irgendeiner Form, egal ob es dann Lese-, Gleitsicht-, Brille oder Kurzsichtigkeitsbrille ist. Abgesehen davon, dass wir dann ja auch noch Sonnenbrillen ohne Dioptrien machen. Also im Grunde genommen können wir mit einer gewissen Relevanz fast 100% ansprechen. Trotzdem ist es, also Marketing ist eine ganz große Herausforderung. Also weil wir, wie wir schon vorher gesagt haben, in einem Bereich sind, wo das Grundrauschen extrem hoch ist. Denn die Brille als Modeobjekt mit einer guten Marge, also sowohl als Brille als auch als Sonnenbrille, ist ein extrem beworbenes Produkt.
Mhm, klar.
Und da...
Ich meine, es wird gesagt, wenn ich jetzt so eine Markensonnenbrille kaufe um 150 Euro und das ist eine reine Sonnenbrille jetzt ohne irgendeinen besonderen Schliff, dann kann die ja in der Produktion nicht viel kosten. Also das ist ein Massenprodukt, also... Da muss eine Wahnsinnsmarge drauf sein.
Oh. Eine Wahnsinnsmarge, was ja auch so, ja, also im Modebereich sehr, sehr üblich ist, weil da eben in den Aufbau der Glaubwürdigkeit als Luxusmarke wiederum natürlich so viel Geld fließen muss, dass am Ende natürlich da die Kosten liegen und nicht in der Brille. Aber
nicht, ich gebe nicht in der Brille.
Das Produkt. Die Kosten des Produkts, auch da ist es so, dass also wo wir unsere Rahmen fertigen, werden auch die Rahmen von namhaften Luxusherstellern gefertigt. Mhm. Und wir kennen die Kosten. Die Margen sind exzellent. Das
für die Luxushersteller, nicht für euch.
Für die Luxushersteller leider, ja. Das ist richtig.
Verstehe. Und das heißt, eine der Schwierigkeiten ist eben auch die richtigen Leute überhaupt zu finden und da auch im Rauschen gegen die großen Modehersteller auch zu bestehen.
Völlig und es ist im Grunde genommen ein Versuch, den wir gar nicht so unternehmen. Also wir machen Social Media Werbung und auf einer so Trial and Error Basis eigentlich. Ne? Wir schauen einfach, was funktioniert, kurze Videos, Fotos und so, was haben wir dann für Conversion Rate, sagt man ja immer, ne? Wie viele Leute sehen es, klicken drauf und kaufen. Was bis jetzt aber nicht zu einer für uns klaren Skalierbarkeit geführt hat, im Sinne von, es ist nicht so, dass wir gesehen haben, wenn wir 100 Euro ausgeben auf dem Kanal mit der Art von Werbung, führt das bei uns zu einer positiven Marge, sodass wir jetzt sagen, dann geben wir nicht 100 aus, sondern kein Problem, geben wir 100.000 aus und dann sind wir auch in 2 Monaten reich. Das heißt also, hier haben wir jetzt noch nicht eine werbebasierte Verkaufsmethode sozusagen gefunden, wo wir sagen, hier haben wir eine klare Skalierbarkeit schon entdeckt. Sondern eigentlich bei Cdiscount, das ist eben eine Plattform mit 20 Millionen Unique Visitors per Month, sagt man. Ne? Da sind wir für den, wenn der Kunde nach einer Brille oder Sehbrille sucht, sind wir das einzige Produkt, was angeboten wird. Und sozusagen nehmen da, also sind kontextbezogen, kreieren, haben wir eine Aufmerksamkeit durch den Kunden, erzeugen die aber in dem Fall nicht stark selber durch Werbung. Ja. Wobei wir jetzt mit Cdiscount zum Beispiel schon auch ein Werbebudget haben und jetzt gerade mit diesen neuen Änderungen, die wir machen, auf alle Fälle auch Werbung auf verschiedenen Kanälen ausgeben wollen. Aber auf deine Frage sozusagen, ja, es ist definitiv eine ganz große Herausforderung und nichts, wo wir sagen, das ist sozusagen unsere strategische Kernsäule. Wir pushen uns über eine aggressive Werbung in den Markt. Da haben wir leider auch nicht genug Geld.
Das heißt, man muss irgendwie dort sein, wo Leute in irgendeiner Form Brillen vermuten oder empfänglich sind, jetzt eine Brille zu kaufen.
Ja.
In irgendeiner Form. Was ich mir noch überlegt habe, es gibt in verschiedensten Kollektivverträgen, dem Kollektivvertrag meiner Industrie ist vorgesehen, dass der Arbeitgeber Kosten für Bildschirmbrillen übernimmt. Das sind also Brillen, die Blaulicht rausfiltern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn das Gleiche zutrifft auf Firmen wie, ich weiß nicht, Siemens oder sowas, also tausende Mitarbeiter zum Beispiel gibt, die die Lesebrillen braucht, dann könnte ja das Unternehmen selber einen Anreiz haben zu sagen, okay, wir stellen diese Bildschirmbrillen zur Verfügung, aber bitte kauft sie doch nicht um 300 Euro, sondern um was auch immer der Preis ist, der deutlich, deutlich niedriger ist.
Finde ich eine ganz, ganz spannende Idee und das werden wir auf alle Fälle aufgreifen. Und das Schöne ist, dass das auch ein sehr risikoarmer Bereich ist, ne? Denn alles, was wir machen müssen, ist dann eine Anzahl von Firmen anschreiben und anschauen, wie die Reaktion
Betriebsrat
ist.
Betriebsrat vielleicht, richtig. Über den Betriebsrat direkt. Ja. Oder vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man sagt, man spart den Mitarbeitern den Weg zum Augenarzt. Also bei vielen wird das im Kollektivvertrag nur erstattet, wenn sie zum Augenarzt gehen und das wird vorgeschrieben und so weiter. Also jetzt nicht, dass sie einfach so eine Brille haben, aber wenn sie ohnehin schon eine Brille haben und die halt jetzt in einer Version brauchen, die Bildschirmlicht filtert, dass man den Mitarbeitern sagt, okay, ihr spart euch den Weg zum Augenarzt und euch das vorschreiben zu lassen, das ist wahnsinnig mühsam und Bürokratie, wir machen euch das einfach. Und dafür nehmen wir aber eine Brille, die im Preis-Leistungs-Verhältnis besser ist. Das könnte ein Anreiz, das könnte ein Ansatz sein.
Völlig, und da sprichst du auch noch einen neuen Bereich an, in dem wir auch gerade aktiv werden, weil wir gehen jetzt auch in die Richtung von eigenen Corners und eigenen Pop-Up-Stores, wie man das nennt, entschuldigt die Anglizismen. Also gerade machen das gerade in Frankreich und haben da überlegt, wie können wir dem Kunden noch einen Mehrwert schaffen, um ihn zu unseren Produkten zu treiben. Und haben da jetzt einen Bereich für uns entdeckt, der sehr positiv gestartet ist, den wir extrem spannend finden. Und das ist Teleophthalmologie. Was bedeutet, dass du die Augen des Kunden mit einem technischen, anspruchsvollen Gerät vor Ort ausmisst, aber nicht durch einen Augenarzt und einen Optiker, sondern vollautomatisiert und diese Werte dann an ein Augeninstitut geschickt werden. Im Grunde genommen natürlich technisch von alleine sich auswerten, aber da nochmal überprüft werden. Und dann ein Rezept ausgestellt wird, was von diesem Augeninstitut unterschrieben wird. Und vielleicht darf ich da noch ganz kurz zum Hintergrund sagen, warum ist das jetzt für uns spannend für den französischen Markt? Der französische Markt hat hier eine Besonderheit und zwar bekommt man in Frankreich eine Brille nur mit Rezept. Mhm. Und dieses Rezept kann nur von einem Augenarzt ausgestellt werden. Also in Deutschland ist das typischerweise die Aufgabe eines Optikers und ist damit kostengünstig und auch relativ schnell zu erhalten. In Frankreich wartet man auf einen Termin bei einem Augenarzt zu einer Erstellung eines Brillenpasses bzw. Rezeptes 6 bis 12 Monate.
Das heißt auf gut Deutsch, wenn man nichts sieht, dann muss man ein halbes Jahr warten, bis man eine Brille haben darf, so ungefähr.
Ja, es gibt noch so kleine Ausnahmeregelungen, dass du eine Notfallbrille dir besorgen darfst, allerdings du dann unterschreibst, dass ein Nachreichen des Rezeptes sozusagen Pflicht wird. Aber genau, grundsätzlich ist das eine absurde Situation.
Jetzt eine Frage, die ich sehr gerne stelle und die natürlich oft schwierig ist. Wenn du im Nachhinein dir überlegst, was würdest du anders machen? Ich meine jetzt nicht anders machen im Sinne von, was hast du gelernt, was jetzt nicht so gut funktioniert oder so. Ich meine, das ist Teil des Prozesses. Aber wenn du jetzt alles nochmal machen würdest, welche Learnings hast du daraus genommen?
Also Learnings und anders machen. Bei anders machen denke ich, dass wir manchmal in der Überprüfung unserer Kanäle noch schneller hätten sein können. Also dass wir uns relativ lange mit einem Ist-Zustand noch zufrieden gegeben haben, kleine Stellschrauben verändert haben und eigentlich schon vorher hätten ahnen können, dass dieser Kanal so nicht funktioniert. Aber man emotional, wenn man so viel Arbeit schon reingesteckt hat,
wichtiger
festhält so, ne, und so sagt, das gebe ich noch nicht auf.
Also im Prinzip Dinge, die nicht funktionieren, schneller abdrehen. Ja,
also das ist, glaube ich, was ich in...
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
Und ja, genau, sich lösen von der Idee, dass jetzt ist schon so viel Herzensblut da reingeflossen, das muss klappen und da mache ich nochmal verändere ich nochmal zwei Farben und mache noch einen Bildschirm dran und eine andere Lautsprecherdurchsage und so. Hätte man, glaube ich, manchmal rigoroser sein können. Ansonsten, also für mich, das Hauptlearning, was ich bis jetzt also aus der Unternehmertätigkeit habe, ist eigentlich ständig nach auch neuen Wegen, also sich immer wieder neu zu erfinden. Also
ja, aber ich glaube, das finde ich wirklich beeindruckend, auch bei deiner Story, auf wie viele Arten man versuchen kann, in so einen Markt einzubrechen. Und ich bin sicher, dass das erfolgreich sein wird. Und ich glaube, das ist auch was man wirklich auch mitnehmen kann als Unternehmer, wenn man, ich kenne da sehr viele Beispiele, wenn man einen Weg versucht, eine Idee hat, dann ist das halt relativ oft nicht genau der Weg, wie man zur Idee kommt. Aber die Idee ist deshalb nicht falsch, aber man muss sie anders umsetzen.
Gebe ich dir zu 100% recht. Und das ist natürlich in gewisser Weise anstrengend, ne, weil man hat eine Idee, möchte natürlich das dann erstmal die auch so verfolgen und dann immer wieder sozusagen, na gut, wo kann ich nochmal einen anderen Mehrwert für den Kunden erzeugen, wo es nochmal, also Teleophthalmologie zum Beispiel ist natürlich ein Bereich, der jetzt mit unserem Produkt erstmal nicht direkt verbunden ist, aber in den ersten Tests haben wir jetzt festgestellt, dass für den Kunden und dieser Fernaugendiagnose zum Hauptprodukt wird. Unsere Brillen werden im Grunde genommen zu einem Nebenprodukt, was dann sehr dankbar angenommen wird, aber der Hauptmehrwert, den wir in dem Moment erzeugen und den wir jetzt dann entsprechend gerade in Frankreich bei unseren Aktionen bewerben, ist gerade jetzt Teleophthalmologie, was einfach wieder man einen ganz neuen Aspekt reinbringt. Und das ist,
das ist auch ein Vertriebsweg in der
Sicher.
Nils, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, Rainer, ich danke
es,
dir.
Es war sehr spannend. Ich bewundere die Hartnäckigkeit und wie man versucht, eben einen Reifenmarkt zu disrupten, wo man im Nachhinein glaubt, ja, das war ja ganz einfach und so weiter. Aber man sieht, wie viele Wege man versuchen muss. Und damit werdet ihr auf jeden Fall Erfolg haben. Und
darf ich als Abschluss noch einmal ganz liebe Grüße an mein Team richten? Ich habe jetzt natürlich für mich gesprochen, aber das ist natürlich immer eine Teamleistung. Und ich habe Erwan, der Geschäftspartner, und Freund, den ich hier auch ganz herzlich grüße. Und ich habe ein ganz tolles Team und das möchte ich nochmal, bei dem möchte ich mich sozusagen ganz herzlich bedanken für all die Arbeit und Kreativität, die in diesen ganzen Prozess reingeflossen ist und ohne die das natürlich nie möglich gewesen wäre.
Das ist ein sehr schöner Abschluss. Danke für deine Zeit.
Ich danke.
Auch wenn das Konzept den bisherigen Produkten überlegen ist, braucht es Beharrlichkeit, Einsatz und Kreativität, um einen bestehenden Markt zu disrupten. Oft ist nicht der erste Ansatz der richtige. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte empfehlt sie einer Freundin oder einem Freund, abonniert den Podcast und bewertet ihn. Bis zum nächsten Mal. Thank you.